Ja, da möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich wieder, dass wir hier in Bern sein dürfen. Wir sind die Woche gerade von Israel zurückgekommen am Dienstag. So aus 30 Grad Wärme dann wieder etwas kältere und feuchtere Gefilde. Es war dann schon wieder eine große Umstellung, aber der Sommer kommt auch in der Schweiz bald an, hoffen wir. Und dann dürfen wir uns auch freuen und die Sonne genießen. Ich möchte gerne zu Beginn auch noch beten. Herr Jesus, wir wollen jetzt auch diesen Abend hinlegen. Schenke du Gnade und Freude und Kraft. Schenke mir die richtigen Worte, dass ich das sage, was du vorbereitet hast. Und dass dieser Abend auch in der Ewigkeit wiedergefunden wird und auch auf vorbereitete Herzen trifft. Amen. Ja, ich habe auch ein Thema aus Israel mitgebracht, die 70 Gesichter der Tora. Und zwar hatte der jüdische Philosoph und Bibelkommentator Ibn Ezra formuliert den rabbinischen Grundsatz, die Tora hat 70 Gesichter. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, dass es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, einen Bibeltext auszulegen, beziehungsweise ihn auch praktisch anzuwenden. Also die Tora, das sind ja die 5 Bücher Mose, aber eigentlich bezeichnen die Juden auch die gesamte hebräische Bibel, den Tanach, auch mit Tora. Und diese Zahl 70, die ist jetzt nicht wörtlich zu verstehen, dass jetzt genau 70 verschiedene Auslegungen möglich sind. Die Zahl 70 hat im Judentum eine wichtige Bedeutung. Sie steht nämlich für Vollkommenheit. Und eigentlich die Vorstellung, dass wir eine Bibelstelle aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten können, lässt uns etwas von der unendlichen Tiefe des Wortes Gottes erahnen. Also ein Buch, welches vom Menschen niemals vollkommen erfasst werden kann, das können wir 100-mal lesen und immer wieder werden wir ganz neue Entdeckungen machen. So ein Buch, das kann nicht von Menschen geschrieben worden sein, das muss von einem vollkommenen Gott kommen. Ich möchte einfach mal ein kleines praktisches Beispiel machen. Ich glaube, wir kennen alle die Begebenheit in 1. Mose 22, die Opferung Isaaks durch Abraham. Und wie können wir da die 70 Gesichter suchen? Also zuerst können wir uns ja mal mit der realen Begebenheit beschäftigen. Wir können mal den Blickwinkel von Abraham einnehmen. Was hat eigentlich Abraham gedacht in der Nacht, als er diesen Befehl bekommen hatte? Hat er da ruhig geschlafen oder was ging da in seinem Kopf vor? Hat er Zweifel, hat er Kämpfe gehabt? Was dachte Isaak, als er mitbekommen hatte, dass er geopfert werden sollte? Warum hat er sich nicht gewehrt? Und was war mit Sarah, der Mutter? Hatte sie geahnt, was Abraham mit dem Sohn vorhatte? Wir machen ja in unserer Bibelstunde, lesen wir ja gerade das erste Buch Mose und wir benutzen auch den Kommentar von Arnold Fruchtenbaum, der viele jüdische Auslegungen dort auch beschreibt. Und gerade die jüdischen Ausleger, die haben eine sehr große Fantasie. Also sie sind dann immer sehr kreativ, wie man so verschiedene Stellen auslegen kann. Aber natürlich können wir auch zum Beispiel diese Begebenheit auch aus dem Blickwinkel Gottes betrachten. Ja, was hat Gott dabei gedacht? Warum hat Gott überhaupt Abraham geprüft? Er wusste doch, dass Abraham die Prüfung bestehen würde. Und dann kann man natürlich das Ganze auch auslegen, dass wir das bildlich verstehen. Und dieses Bild, das kennen wir natürlich auch, dass die Opferung Isaaks ein Bild für das ist, was Jesus Christus dann später wirklich erlitten hat. Er wurde dann wirklich auf Golgatha geopfert und sein Vater musste das miterleben. Also plötzlich bekommt dann so eine Bibelstelle eine unendliche Tiefe. Und natürlich können wir auch die Bibel immer wieder auch ganz praktisch für uns anwenden. Was hat diese Stelle uns zu sagen? Haben wir auch so Kämpfe, große Proben und wie bestehen wir sie? Also ich glaube, es ist kein Problem, so eine Bibelstelle aus 70 verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, 70 verschiedene Predigten über einen Bibeltext zu halten. Was hat es nun mit der Tora genau auf sich? Das Wort Tora, das heißt übersetzt Weisung, Gebot oder Belehrung. Also die Bibel ist immer eine praktische Anweisung, eine Belehrung, wie wir unser Leben ganz praktisch gestalten sollen. Und dieser Gedanke, der wird auch im 2. Timotheus 3, Vers 16 aufgegriffen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Also es heißt, alle Schrift. Also Paulus bezieht sich auf die ganze Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament. Alles ist von Gott gegeben und deswegen müssen wir auch die ganze Bibel lesen. Und dann ist die ganze Schrift von Gott eingegeben. Auch wenn sie von Menschen geschrieben wurde, so hatte doch der Heilige Geist diese Menschen inspiriert, ihnen das Wort Gottes eingehaucht. Dann heißt es auch weiter, die Schrift ist nützlich. Also die Bibel ist nicht nur theoretisch, philosophisch interessant, sie hilft uns ganz praktisch und ist nützlich für unser tägliches Leben. Dann heißt es, sie dient auch zur Lehre. Es ist auch wichtig, dass wir verstehen, warum. Ja, steht, was bedeutet das, was in der Bibel steht, dass wir auch die richtigen Theologie haben. Und dann heißt es auch, die Bibel ist zur Überführung gedacht. Also die Bibel hält auch dem Menschen einen Spiegel vor und zeigt ihm auch seine Sündhaftigkeit auf. Und dadurch kann durch das Wort Gottes uns der Heilige Geist wieder korrigieren und den Menschen zur Buße treiben, zur Umkehr. Dann steht da auch von Zurechtweisung. Auch wir Gläubige brauchen Leitplanken, dass wir immer wieder auf den rechten Weg gewiesen werden und nicht vom Weg abkommen. Und dann heißt noch zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Also die Tora ist ja die Weisung, Gebot. Und weil wir die Bibel haben, wissen wir, was richtig und falsch ist. Wir können unser Leben auf die Bibel abstützen. Und das ist ja ein ganz aktuelles Thema. Heute der Mensch, der löst sich ja vollkommen von der Bibel und er verliert auch dadurch seinen Bezug für das, was richtig und falsch ist. Wenn wir denken, wie haben sich alleine die Wertemaßstäbe in den letzten 60 Jahren verschoben? Also Dinge, die vor 60 Jahren noch unter Gefängnisstrafe gestanden sind, die werden heute unter den Schutz des Gesetzes gestellt. Also wenn der Mensch sein eigener Maßstab ist, dann verliert er völlig die Orientierung. Und dann heißt es noch, dass er auch zu jedem guten Werk völlig zugerüstet ist. Also wir finden wirklich in der Bibel die Anleitung zu einem erfüllten Leben, welches Gott gefällt. Also wir sehen, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, die Bibel ist nicht nur dazu da, dass wir darüber nachdenken, darüber studieren. Das ist auch wichtig, aber dass wir die Bibel ganz praktisch in unserem Leben umsetzen. Und natürlich müssen wir uns dazu mit dem Wort Gottes auch beschäftigen, dass wir Gottes Willen erkennen. Es steht ja auch zum Beispiel im Psalm 1, dass der Mann glücklich ist, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht, dass dieser wie ein Baum ist, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Natürlich ist da jeder Mensch unterschiedlich. Manche Menschen lesen sehr viel in der Bibel, aber manchmal ist es vielleicht sogar besser, man beschäftigt sich nur mit einem einzelnen Vers, denkt darüber nach und setzt diesen einzelnen Vers auch praktisch in der Bibel im Leben auch um. Und natürlich ist es so, und ich glaube, das ist vielleicht auch gerade das Problem gewesen damals der Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ja eigentlich eine unglaublich reiche Bibelauslegung gehabt. Die konnten also auf mehrere hundert, tausend Jahre Bibelauslegung zurückblicken, haben sich sehr intensiv mit der Schrift auseinandergesetzt, haben auch mit dem ganzen Talmud eine umfangreiche Auslegung geschaffen. Und doch waren sie eigentlich blind für das, was Gott wirklich wollte. Sie hatten also irgendwie Scheuklappen gehabt für das, was Gott wirklich in der Bibel sagen wollte. Wir waren ja gerade in Israel und da haben wir auch das Zeugnis von einem orthodoxen Juden gehört, der zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und das war wirklich interessant. Der hatte immer die Kommentare studiert, aber der hat in seinem ganzen Leben nie das Alte Testament einmal von A bis Z durchgelesen gehabt. Und erst als er einen Christen kennengelernt hatte und der ihn ein bisschen herausgefordert hat, dann hat er mal begonnen, die ganze Bibel, also das ganze Alte Testament zu studieren. Dann war er plötzlich ganz erstaunt, dass da bestimmte Dinge gar nicht in der Bibel stehen, die er eigentlich von seiner Kindheit her schon kannte. Zum Beispiel hat er immer so eine Erzählung gekannt, dass der kleine Abraham, der ist in den Laden seines Vaters gegangen und hat alle Götzenfiguren in dem Laden zerstört, bis auf eine Götzenfigur. Und dann war er ganz erstaunt, dass diese Geschichte eigentlich gar nicht in der Bibel drinnen stand. Und dann kam er eben irgendwann an die Stelle Jesaja 53, hat sich dann mit dieser Bibelstelle auseinandergesetzt und ist dann zum Glauben an Jesus gekommen. Also er hat eigentlich immer nur die Bibel aus der Sichtweise der jüdischen Kommentare beobachtet, aber nie aus dem Wort Gottes selbst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch wir stehen in der Gefahr, dass wir, jede Gemeinde hat ja auch so seine eigene Theologie, seinen eigenen Stallgeruch, und dass wir dann auch so unsere Scheuklappen kriegen, und wir sind dann ganz gefangen in dieser Theologie, die diese Gemeinde hat. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir auch unseren Blickwinkel aufmachen, unseren Blickwinkel erweitern und immer wieder zur Bibel kommen und nachschauen, was lehrt eigentlich die Bibel wirklich. Und es ist interessant, dass Luther, der ja wirklich ein großer Bibelkenner war, dass er am Ende seines Lebens folgende Worte geschrieben hat. Die Heilige Schrift meine niemand genügend geschmeckt zu haben. Ihr habe denn 100 Jahre lang mit Propheten wie Elias und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln die Gemeinden regiert. Und dann sagt er weiter, also wenn wir das anschauen, dann müssen wir uns wirklich tief anbetend davor verneigen, weil wir sind Bettler, das ist wahr. Also es heißt, selbst wenn jemand 100 Jahre die Bibel studiert, mit Jesus Christus und seinen Propheten am Reich Gottes mitgebaut hat, ja, vielleicht haben wir dann etwas von der Größe, der Tiefe des Wortes Gottes geschmeckt. Und das habe ich jetzt auch in dieser Israel-Reise wieder erfahren. Also wir waren ja mit 11 verschiedenen Nationen unterwegs, haben verschiedene Gemeinden, verschiedene Werke besucht. Und da ist es mir auch wieder bewusst geworden, ja, man muss einfach auch manchmal andere Meinungen stehen lassen. Und man kann trotzdem seine Glaubensgeschwister als Geschwister akzeptieren und auch von dem anderen etwas lernen, auch wenn man nicht von der Theologie mit allem übereinstimmt. heißt, ja, die Bibel, die Tora hat 70 Gesichter. Jetzt ist natürlich die Frage, ist eigentlich die Bibel immer so ganz eindeutig? Natürlich gibt es viele ganz klare Aussagen, die eindeutig sind. Und dort, wo der Text auch ganz klar verstanden werden kann, dann sollen wir auch nicht nach irgendeiner komplizierteren Auslegung suchen. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 16, doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Also wir sollen auch nicht immer wieder das, was auch wirklich eindeutig klar ist, wieder neu hinterfragen. Also wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Jesus Christus Gott ist. Wir müssen auch nicht darüber diskutieren, dass er der einzige Weg ist zum ewigen Leben. Aber ist es immer so einfach, dass ich sagen kann, dieser eine Bibelvers hat genau diese eine Bedeutung und fertig. Oft sind ja auch bibeltreue Christen sehr unterschiedlicher Ansicht, wie ein bestimmter Bibelvers ausgelegt werden kann. Was machen wir, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben? Paulus schreibt auch in Philipper 3, wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Also das ist ganz wichtig, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann sollen wir zuerst einmal ins Gebet gehen, auch mal die Meinung des anderen prüfen, auch bereit sein, unsere Meinung zu korrigieren, die andere Meinung zu verstehen, auch mal wieder tief in das Bibelstudium reingehen und einfach Gott auch darum bitten, dass er uns ein Licht schenkt. Und wie oft habe ich selbst immer wieder auch meine Erkenntnisse überdenken müssen, neue Erkenntnisse bewogen, je mehr ich mich auch mit dem Wort Gottes beschäftigt habe. Manchmal musste ich sogar intensiv beten, bis ich die Antwort gehabt habe. Und manche Antworten werden wir vielleicht erst im Himmel bekommen. Und ich glaube, es ist auch oft so, dass uns Gott manchmal auch in Situationen hineingibt, auch uns manchmal etwas Schweres erleben lässt, damit wir wieder plötzlich eine völlig neue Sichtweise auf Gott bekommen. Ist die Bibel immer nur so einfach auslegbar? Ein Vers, eine Bedeutung. Es heißt, die Tora hat 70 Gesichter und es kann auch unterschiedliche Blickwinkel geben. Und wir haben ja oft das Problem, dass wenn so zwei verschiedene theologische Meinungen aufeinanderprallen, dass wir immer wissen wollen, wer hat jetzt recht? Hast jetzt entweder du recht oder hast du recht? Und wir sind ja immer im Westen eigentlich sehr stark von dieser Kultur geprägt, entweder oder. Und das kommt eigentlich auch von der griechischen Kultur, von der griechischen Wissenschaft. Luther, der hatte ja auch diese 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche in Wittenberg genagelt, 1517. Und eine These, das ist ja einfach mal eine Behauptung. Das behaupte ich jetzt aus meinem Erkenntnisstand der Heiligen Schrift, bin ich der Meinung, dass folgender Satz zutrifft. Und Luther wollte jetzt eigentlich seine Mitgläubigen dazu einladen, mit ihm darüber zu diskutieren, ob jetzt wirklich diese Aussage wahr ist oder ob er irgendetwas übersehen hat, ob er eben es auch eine andere Meinung gibt. Und normalerweise geht das so, wenn dann zwei miteinander diskutieren, der eine hat eine These, der andere hat eine Gegenthese und dann diskutieren sie und dann stellt man fest, gut, entweder hat A recht oder B hat recht. Oder vielleicht haben auch beide nicht recht oder vielleicht haben beide ein bisschen recht und dann bildet man vielleicht eine neue These C. Aber was machen wir, wenn keine Einigung erzielt werden kann? Wenn jeder seine Bibelverse zitiert und sagt, ich aus der Bibel kann ganz klar sagen, ich habe recht. Und der andere sagt, ich habe recht. Und da kommen wir eben zum jüdischen Denken. Die Juden, die denken eher sowohl als auch. Die haben viel weniger Probleme damit, auch eine gegensätzliche Meinung stehen zu lassen, auch wenn sie vielleicht der Logik widerspricht. Und ein ganz berühmtes Thema ist ja eigentlich auch diese Frage, dass ja auch sehr heiß diskutiert wird, ist Vorherbestimmung oder freier Wille. Also wer hat nun Recht? Und mir geht es jetzt nicht darum, jetzt für die eine oder die andere Seite Partei zu ergreifen, aber ich denke, das ist ein wunderbares Beispiel, um das klar zu machen. Und im Jahre 1741, da gab es einen Streit zwischen zwei ganz bekannten und berühmten Predigern. Das war auf der einen Seite der George Whitfield, der hatte also die Prädestination, die Vorherbestimmung gelehrt. Und dann auf der anderen Seite gab es den Gründer der Methodisten, John Wesley, der den freien Willen vertreten hat. Und die beiden waren Weggefährten, das waren gewaltige Erweckungsprediger. Aber leider hat dieser Streit dazu geführt, dass sich die beiden dann auch voneinander getrennt haben. Jetzt können wir einfach einmal ganz einfache Fragen stellen. Also erst können wir fragen, ist die Auslegung von jedem bibeltreu? Und da müssen wir mal feststellen, dass sowohl Whitfield als auch Wesley beide wirklich gute Theologen waren, die ihre Bibel sehr gut gekannt haben. Dann könnten wir natürlich auch fragen, ja, gab es jetzt irgendetwas in dem Lebenswandel von einem dieser Prediger, der uns irgendwie an seiner Aufrichtigkeit zweifeln ließ? Und auch da müssen wir sagen, beide waren wirklich ganz außergewöhnliche, geheiligte Menschen. Dann könnten wir auch sagen, ja, Gott kann ja ganz einfach, wenn einer die falsche Lehre hat, dem einen mehr Segen geben als dem anderen. Aber sowohl Whitfield als auch Wesley, das waren gewaltige Evangelisten und beide sprachen manchmal vor über 10.000 Leuten an einem Tag. Ja, wer hat nun Recht? Und was ich schön fand, dass sich die beiden trotzdem dieser theologischen Streit auch gegenseitig wertschätzten und auch versucht haben, immer wieder auf den anderen Zug gehen. Und jetzt können wir natürlich uns schon die Frage stellen, wenn selbst die klügsten Köpfe nicht auf eine eindeutige Lösung kommen, haben die Juden vielleicht dann doch recht, wenn sie sagen, es geht manchmal sowohl als auch. Und das ist eigentlich auch etwas ganz Wunderbares, was die jüdischen Theologen auch machen. Sie sehen eigentlich auch so gegensätzliche Kommentare, die sich so über Jahrhunderte zu einer Textstelle angesammelt haben, wie so Baumringe, die sich so mit der Zeit um diese Textstelle gebildet haben. Und manchmal werden sogar ältere Kommentare weiter überliefert, obwohl man inzwischen auch der Meinung ist, dass sie auch überholt sind. Weil man einfach nicht will, dass man die göttliche Offenbarung einschränkt. Also man sieht es auch als Bereicherung an, mal auch einen ungewöhnlichen Blickwinkel zu stehen zu lassen. Das ist letztendlich auch eine Achtung der Meinung des anderen. Und letztendlich überlassen sie es auch dem Leser, der sich jetzt mit den Kommentaren auseinandersetzt, sich selbst ein eigenes Urteil zu bilden. Können wir jetzt dieses sowohl als auch Denken bei so komplizierten theologischen Streitfragen praktisch anwenden? Ist das nicht eigentlich ein völliger Widerspruch? Also wenn ich an die Erwählung glaube, dann glaube ich doch daran, dass Gott alles macht. Und wenn ich an den freien Willen glaube, dann glaube ich doch immer, der Mensch muss sich entscheiden. Ist das denn überhaupt miteinander vereinbar? Und ich denke, die Bibel sagt beides. Natürlich hat der Mensch einen freien Willen, weil sonst wäre die ganze Bibel witzlos. Die Bibel fordert immer dazu auf, dass wir eben ihr folgen, sie ruft uns auf, dass wir uns bekehren, dass wir Buße tun. Und Gott wird auch den Menschen einmal zur Verantwortung ziehen, wenn wir seinem Wort nicht gehorchen. Aber es steht auch ganz genauso klar in der Bibel, dass Gott ja eben den Menschen uns auserwählt hat. Epheser 1,4, in Christus sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und auch wenn ich das jetzt nicht immer verstehe, dann kann ich doch diesen Vers auch in ganz kindlicher Einfalt annehmen und Gott einfach dafür danken, dass er mich auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und wenn ich über meine Bekehrung nachdenke, dann weiß ich doch ganz klar, ich war doch ursprünglich tot in meinen Sünden. Ich hätte von mir aus nie begonnen, Gott zu suchen. Aber er hat begonnen, mich zu ziehen, zu sich herzuziehen. Und letztendlich heißt es auch ganz klar, wir sind nicht aus uns errettet, sondern aus Gottes Gnade. Wir kommen eigentlich nur in Konflikte, wenn wir beginnen, irgendetwas hineinzuinterpretieren, was so nicht in der Bibel steht. Also manche sagen, ja, wenn Gott jetzt alles erwählt, dann muss ich ja gar nichts mehr machen, dann muss ich auch nicht mehr evangelisieren, weil Gott kommt sowieso zu seinem Ziel. Sowas steht natürlich nicht in der Bibel. Und manche sagen dann vielleicht auch, ja, du kannst nicht errettet werden, wenn du nicht auserwählt bist. Auch das ist falsch. Weil wenn ich will, dann heißt, dann weiß Gott auch, dann habe ich auch den Weg frei, dass ich zu Gott kommt. Also bald ein Mensch Jesus Christus annimmt, gehört er auch automatisch zu den Auserwählten. Weil die Auserwählung basiert auch auf der Vorkenntnis Gottes. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir beide Sichtwinkel haben, dass der Mensch voll verantwortlich ist, aber dass auch Gott alles macht. Und es wird niemanden mal in der Hölle geben, der Gott anklagt, ja, du hast mich nicht auserwählt, sondern jeder wird dort wissen, ich habe nicht gewollt, ich habe Gottes Liebesangebot abgeschlagen. Und genauso wird niemand im Himmel sein, der sich selber auf die Schulter klopft und sagt, ja, es ist mein Verdienst, dass ich jetzt hier im Himmel bin. Können sich also zwei ganz unterschiedliche Aussagen trotzdem gleichzeitig wahr sein? Jetzt komme ich mal an die Mathematiker unter euch. Was sind zwei parallele Geraden? Ich habe hier noch so zwei Geraden mitgenommen. Also zwei parallele Geraden, das sind zwei Geraden, die auf einer Ebene liegen und die immer den gleichen Abstand voneinander haben. Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, die Transsibirische Eisenbahn. Da haben die Schienen einen Abstand von 1,52 Meter. Und wenn jetzt ein Zug in Moskau losfährt und die 9000 Kilometer nach Wladiwostok fährt, da muss der Lokführer nicht immer wieder alle paar Kilometer nachmessen, ob die Gleise noch gleich breit sind, sondern er weiß, auf den ganzen 9000 Kilometern, die sind parallel und deswegen haben sie den gleichen Abstand. Aber jetzt frage ich mal eine andere Frage. Können sich eigentlich zwei parallele Geraden schneiden? Also mal ganz kurz Finger hoch. Wer glaubt, dass sich zwei parallele Geraden schneiden können? Okay, wo? So meinst du? Aber dann sind sie nicht mehr parallel. Sie müssen ja immer den gleichen Winkel haben. Also ich löse es auf. Zwei parallele Geraden schneiden sich in der Unendlichkeit. Das kann man mathematisch ganz einfach beweisen. Also wenn ich jetzt sowas habe, das ist also keine parallele Gerade. Wenn ich jetzt aber den Schnittpunkt immer weiter nach außen verlege, dann werden die Geraden immer mehr parallel. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, der Schnittpunkt, der würde sich also sozusagen erst in 1000 Kilometer schneiden. Dann verringert sich bei, Entschuldigung, anderes Beispiel. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel von der transsibirischen Eisenbahn nehme, ich sage jetzt einfach, das ist eine Strecke von 10.000 Kilometern. Und wenn die sich nach 10.000 Kilometern schneiden würden und die hätten jetzt einen Abstand von einem Meter, dann würden sich nach 1.000 Kilometern der Abstand um 10 Zentimeter verringern. Also könnt ihr euch das vorstellen. Aber wenn wir jetzt da im Bahnhof in Moskau stehen würden, dann würden wir das gar nicht feststellen, dass die Geraden eigentlich gar nicht parallel sind. Weil das ist dann nur im Millimeterbereich. Und wenn sich jetzt die Geraden erst nach 1 Milliarde Kilometer schneiden, dann wären nach 10.000 Kilometer wären die beiden Geraden vielleicht gerade mal 1 Millimeter näher zusammen. Das heißt, für unsere Erde, da genügt es, dass parallele Geraden immer parallel sind. Aber wenn wir eben die Ewigkeit mit einbeziehen, dann kann es eben auch sein, dass sich zwei scheinbar unvereinbare Aussagen plötzlich miteinander schneiden. Und die Ewigkeit, das ist ein Bild für Gott. Gottes Größe, Gottes Unendlichkeit. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir niemals versuchen, die Bibel immer nur aus unserer menschlichen Sicht, aus unserem menschlichen Verständnis versuchen zu begreifen, sondern dass wir auch die Bibel aus Gottes Ewigkeit, aus Gottes unendlicher Sicht verstehen müssen und dass wir auch zugeben müssen, dass wir Menschen eigentlich Gott und sein Wort niemals hundertprozentig begreifen können. Und da komme ich zu einem Mann, der das auf ganz schmerzhafte Weise lernen musste. Und das war Hiob. Auch dieser Hiob, obwohl das wirklich so ein gerechter Mann war, dass sogar Gott gesagt hatte, ja, es gibt keinen wie meinen Knecht Hiob. Nachdem Gott diese schweren Prüfungen über ihn zuließ, hat Hiob im Kapitel 42 Gott geantwortet. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Ich habe erkannt. Also die Umkehr zu Gott beginnt immer damit, dass wir erkennen, dass Gott größer ist als mein menschliches Denken. Die Buße findet immer dann statt, wenn ich weiß, Gott ist größer. Du vermagst alles, für Gott ist nichts möglich. Kein Plan ist für Gott unausführbar. Und dann wiederholt Hiob die Frage Gottes aus einem vorherigen Kapitel. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? Wer ist es, der Gottes Ratschluss verhüllt, verdunkelt, verfinsternd? Und das war ja eigentlich auch das Problem der Freunde von Hiob, die so viel über Gott geredet haben, über Gottes Ratschläge, so ganz klug diskutiert haben und eigentlich nicht erkannt haben, was Gott wirklich gedacht und vorhatte mit Hiob. Wir müssen einfach auch zugeben, dass Gottes Ratschluss viel größer ist als unser Verständnis. Dann sagt Hiob, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts, Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Und dann heißt es, höre doch und ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Das hatte auch Gott vorher schon zu Hiob gesagt. Und dann sagt Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Also dieser Hiob hat etwas ganz Zentrales erlebt und erlebt. Obwohl er eigentlich eine so intensive Gottesbeziehung gehabt hatte, als er einmal wirklich Gott in seiner Tiefe erlebt hatte, musste er am Ende erkennen, jetzt, wo meine Augen dich gesehen haben, muss ich eigentlich mein ganzes Geschwätz in Staub und Asche verwerfen und bereuen und Buße tun. Und ich glaube, das ist auch manchmal wichtig, dass wir nicht so viel reden, sondern dass wir einfach auch ganz demütig und ganz kindlich auch das Wort Gottes, ja, immer auch wieder kindlich bleiben gegenüber der Größe Gottes. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Das Wort Gottes ist nicht uns dazu gegeben, um darüber zu streiten, sondern es praktisch umzusetzen und zu leben. Es ist sicherlich wichtig, dass wir auch eine gute Theologie haben und um die Wahrheit ringen, auch an den biblischen Wahrheiten festhalten und sie verteidigen. Aber ich denke, wir müssen auch zugeben, dass wir immer noch so wenig von der absoluten Größe Gottes erkannt haben, dass wir letztendlich bis zu unserem Lebensende auch Unwissende bleiben. Und dass wir wirklich auch demütig bekennen, dass Gott größer ist als wir und dass wir ihn auch niemals wirklich verstehen können. Paulus sagt in Römer 11, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus Christus, wir sind wirklich Bettler, das ist wahr. Wir verstehen so wenig von deiner Größe und immer wieder musst du uns einfach auch ja, die Augen öffnen, die Ohren öffnen, damit wir wirklich hören, wie Jünger hören. Und hilf, dass wir ein Leben lang ja, dieses L-Schild auf unserem Rücken tragen, dass wir Lernende sind und zugeben, dass wir nicht alles wissen können und dass wir auch unsere Geschwister achten, wenn wir sie auch anderer Meinung sind und dass wir auch voneinander lernen dürfen und voneinander annehmen dürfen. Lass uns doch auch immer tiefer diese 70 Gesichter der Tora, die Tiefe deines Wortes erkennen, dass wir die Tiefe und die Höhe und die Breite und die Größe deines Wortes immer besser verstehen. Amen. Dann möchte ich zum Schluss noch gerne den Segen sprechen. Ja, Jesus Christus, Vater im Himmel, du hast uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Du hast uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien in dir in Liebe. Und wir dürfen wirklich in diesen Segen leben. Du bist dazu gekommen, dass wir Leben haben und es in Überfluss haben. Wir danken dir auch für dein Wort, für deinen unendlichen Reichtum, das du uns gegeben hast. Und lass uns dein Wort groß werden, dass wir es essen, dass wir es zu uns nehmen wie das tägliche Manna. Und dass durch dein Wort der Segen in durch uns zu anderen Menschen weiterfließt. Dass wir Trost haben, neue Kraft, immer wieder auch durch dein Wort. Und dass wir Salz, Licht und ein Segen sind, auch für andere Menschen. Sei du jetzt auch mit dem Charles in Pertisau. Sei du auch mit Israel, das auch immer wieder angegriffen wird von dem Feind. Segne du auch Israel. Segne du dein Volk Gottes weltweit auch, alle verfolgten Geschwister. Herr, und wir warten auf dein Kommen. Komme bald. Amen. Dann wünsche ich euch noch eine gesegnete Woche.